Der Krieg in der Ukraine richtet grausame Verheerungen an. Tausende Menschen sind gewaltsam aus ihrem Leben gerissen worden. Sie sind erschossen oder bei Raketenangriffen zerfetzt worden. Tausende Angehörige trauern um ihre Liebsten. Wir sind Menschen begegnet, die noch immer fassungslos über den Verlust sind. Menschen, die über diesen Verlust sprechen wollen.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo, willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder uns zum ersten Mal zuhört. Ich bin Jan Jessen, Politikchef der NRZ, der Neuen Ruhr, Neuen Rhein-Zeitung. Und ich berichte seit Jahren für die Funke Mediengruppe aus Kriegsgebieten, aus dem Irak beispielsweise, Syrien, Afghanistan oder aus der Ukraine. In der Ukraine bin ich seit Kriegsbeginn mit unserem Fotografen Reto Klar unterwegs. Wir haben das gesamte Land mittlerweile bereist, verschiedene Frontabschnitte besucht. Wir waren in zerstörten Städten, aus denen die Russen sich wieder zurückgezogen haben und haben mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Gesamteindruck gewonnen über die Situation da vor Ort. Wir haben aus der Ukraine Stimmen von Menschen mitgebracht. Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, Menschen, die ihr Eigentum verloren haben, Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die kämpfen, Menschen, die einfach anderweitig von diesem Krieg betroffen sind. Diese Menschen lernt ihr in jeder Folge in unserem Podcast kennen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder da, wo ihr uns gerade zuhört. Empfehlt uns, wenn ihr mögt, euren Verwandten, Freundinnen und Freunden oder sonstigen Menschen, von denen ihr denkt, dass dieser Podcast sie interessiert. In der heutigen Folge lernt ihr Irena und Valentina kennen. Beide haben in den vergangenen Monaten Menschen verloren, die ihnen sehr nahe standen. Irena beweint noch immer den Verlust ihrer beiden Brüder. Valentina kann es nicht verstehen, dass ihr Sohn nicht mehr da ist. Ich spreche außerdem mit Evangelia Ziafoli. Sie ist Traumapädagogin und Trauerexpertin und erklärt uns, was diese Menschen gerade durchmachen und wie schwierig Trauer gerade in Zeiten von Kriegen ist. Wir haben schon auf vorherigen Reisen, die wir direkt nach Beginn des Krieges gemacht haben, Menschen getroffen, die Angehörige verloren haben. Das waren sehr oft einfach zufällige Begegnungen. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Alexander, den wir getroffen haben, weil wir an einem Parkplatz angehalten haben, auf dem zerstörte Panzer standen. Und neben diesen zerstörten Panzern, die wir fotografieren wollten, standen auch zerstörte Privatautos. Und in einem dieser Autos stand Alexander, ein Mann mittleren Alters, von Weinkrämpfen geschüttelt, schwer traumatisiert, das konnte man ihm ansehen. Und den haben wir angesprochen und er stellte sich heraus, also er stand vor einem roten Mitsubishi Colt und in diesem Auto waren seine Frau, sein Sohn und sein Schwiegervater getötet worden, einen Monat zuvor. Und jetzt war das erste Mal, dass er dieses Auto wieder sieht. Und dann sind wir ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen. Das war ein sehr, sehr schwieriges, Interview, noch nicht mal ein richtiges Interview. Am Ende haben wir uns ganz, ganz kurz mit ihm unterhalten, ihn dann einfach in den Arm genommen und gut war. Und bei dieser Reise, bei unserer jüngsten Reise, hatten wir uns vorgenommen, dass wir eben als eine der wichtigsten tragenden Geschichten die Geschichte eben derjenigen machen wollen, die ihre Angehörigen verloren haben. Wir hatten vorher mit unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die für uns als sogenannte Fixer arbeiten, also für uns Kontakte knüpfen, Dinge regeln, dass die schon mal im Vorfeld gucken, wo finden wir Leute, die in der Lage und auch willens sind, mit uns zu sprechen. Und sie haben uns dann insgesamt 8 Familien herausgesucht, mit denen wir dann gesprochen haben. Dazu sind wir auch durch das gesamte Land gereist, angefangen von Vinnytsia im Südwesten von Kiew, über Kiew selbst und ein Vorort bis hin in den Norden nach Tscherniw und Kharkiv. Und das sind Begegnungen, die auch für uns Journalistinnen relativ schwierig sind. Man möchte den Leuten nicht zu nahe treten, man möchte die Wunden nicht zu sehr aufreißen. Man möchte natürlich so viel wie möglich über diejenigen erfahren, die da gestorben sind und um die Umstände ihres Todes. Und das sind Gespräche, die muss man mit sehr viel Empathie führen, da braucht man lange Zeit für. Und am Ende muss man halt immer aufpassen, dass man die Kontenance bewahrt, nicht selber in Tränen ausbricht Und das sind Begegnungen, wo ich jedes Mal merke, wenn man so ein Gespräch geführt hat, ist man auf jeden Fall komplett leer. Und das kostet also auch unheimlich viel Energie. Eine dieser Begegnungen, die wir hatten, war die mit Irina und ihrem Bruder Mikola in Dovcik. Dovcik ist ein kleines Dorf, 200 Einwohner leben dort. Das ist bei Tscherniw, nahe der russischen Grenze im Norden der Ukraine. Und Dovcik war einen Monat lang von den Russen besetzt, das war am Anfang des Krieges. Und am 18. März ist in Dovcik ein russischer Konvoi in einen Hinterhalt geraten. Dabei wurden mehrere russische Offiziere getötet und im Anschluss an diesen Überfall haben russische Soldaten die Häuser in Dovcik durchsucht, auf der Suche nach möglichen Partisanen oder Leuten, die im Widerstand sind. Und Irina, Mikola und ihre beiden Brüder, Evgen und Dimitro, die haben zu der Zeit zusammen in dem Haus der Mutter gelebt. Ein ganz kleines Holzhaus, kleiner Bauernhof, ganz einfach, also Dusche draußen, also in Anführungszeichen Dusche, einfach ein Duschkopf, der draußen in einem Holzverschlag war, wo sie einen Kanister Wasser auf dem Dach hatten, ein Plumpsklo draußen. Also wie gesagt, sehr, sehr einfach. Das Problem war, Evgen war tatsächlich bei der Armee, hat es aber nicht mehr geschafft, sich durchzuschlagen zu seiner Einheit. Und als sie das Haus durchsucht haben, die russischen Soldaten, haben sie einen Sack gefunden. Und in diesem Sack war unter anderem die Uniform von Evgen, woraufhin sie dann die drei Brüder beschuldigt haben, bei der Armee zu sein und möglicherweise eben auch im Widerstand. Die drei Brüder wurden dann mitgenommen auf einen russischen Militärstützpunkt und dort sehr, sehr intensiv verhört und, wie Mikola uns erzählte, eben auch gefoltert. Man muss dazu sagen, bei diesen Geschichten, das sind natürlich alles Erzählungen von denjenigen, mit denen man spricht. Man kann immer nur abgleichen, gucken, ist das alles realistisch, was die erzählen, ob es tatsächlich wahr ist und im Detail so stimmt, wie sie es uns erzählen, das können wir eigentlich nie nachprüfen. Aber wie gesagt, die Erzählungen erschienen uns schlüssig, zumal eben auch diese persönliche Betroffenheit bei den beiden noch massiv vorhanden war. Jedenfalls, so Mikola, sind sie dann also nach 3 Tagen in ein Waldstück geführt worden, die drei Brüder. Russische Soldaten haben ein kleines Loch ausgegraben, eine Grube, und haben die drei gezwungen, sich dorthin zu legen, haben dann das Feuer eröffnet. Und Mikola hat einen Streib oder einen Schuss durch die Wange bekommen, beziehungsweise durch das Gesicht. Da sah man auch noch die Narbe, die hat er uns auch gezeigt. Also das ging in die Wange rein und hinterm Ohr wieder raus. Aber wie gesagt, er ist nicht tödlich getroffen worden. Seine beiden Brüder lagen auf ihm. Er hat noch gesagt, dass er Dimitro, den Älteren, noch hat atmen hören, so einen letzten Atemzug machen. Und dann war es vorbei. Er hat sich dann irgendwie da rauskämpfen können und sich durchgeschlagen, wieder in sein Heimatdorf. Und wie gesagt, die beiden Brüder waren tot. Erst am 18. April hat er, nachdem die Russen abgezogen waren, haben sie das Grab wiedergefunden oder diese Stelle, wo die beiden verscharrt worden waren, sind dann exhumiert worden, untersucht worden von ukrainischen Behörden und dann später beerdigt worden. Und zwar sind sie beerdigt worden neben der Mutter, die ein knappes halbes Jahr zuvor gestorben war. Und auf einem kleinen Dorffriedhof von Dovcik, da liegen jetzt also die beiden Brüder und die Mutter gemeinsam nebeneinander. Und was das mit den beiden gemacht hat, und insbesondere mit Irina, der Schwester, das hört man sehr gut in dem, was sie uns erzählt hat.
Am 18. März nahmen die Russen meine drei Brüder gefangen und nahmen sie weg in eine unbekannte Richtung. Sie waren 3 Tage lang verschwunden. Als mein mittlerer Bruder zurückkam, erfuhr ich, dass sie gefoltert und erschossen worden waren. Wir fanden sie einen Monat später, am 18. April, und begruben sie am 21. April. Sie waren alles für mich. Ich hatte keine andere Familie. Ich lebte nur durch sie. Als der Krieg begann, waren wir alle zusammen hier und haben uns gegenseitig unterstützt. Warum sind die Russen gekommen? Warum haben sie das alles getan? Meine Brüder waren noch jung. Sie hatten ihre eigenen Pläne. Sie machten Pläne für die Zukunft. Sie wollten Familien gründen. Sie wollten die Familie weiterführen. Die Russen haben jedem alles genommen. Jetzt ist es schwer für uns, ohne unsere Brüder zu leben. Wir vermissen sie sehr. Ich kann das alles immer noch nicht fassen. Es ist wie ein schlechter Traum. Ich warte immer auf sie. Ich bitte sie um Verzeihung, falls etwas falsch war. Jeden Tag bete ich für sie. Aber ich habe immer noch Kolja. Ich verstehe, dass ich mich um ihn kümmern und für ihn leben muss. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Und mögen sie alle bis ans Ende ihrer Tage verdammt sein und mögen sie genau den gleichen Tod erleben, wie meine Brüder ihn erlebt haben. Ich werde niemals verzeihen und niemals vergessen. Wir werden uns immer an die Jungs erinnern. Sie sind in unseren Herzen. Sie sind für uns immer lebendig.
Man hört immer noch diese pure Verzweiflung und auch Fassungslosigkeit. Also es war auch so, wir waren im Grunde genommen fast den ganzen Tag bei Irina und Mikola und da gab es dann immer wieder so Situationen, wo Irina gar nicht mehr weiterreden konnte, mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Also das sitzt doch unfassbar tief, obwohl der Tod ihrer beiden Brüder eben schon 4 Monate her ist. Und das ist eine Geschichte gewesen, die sich eben bei vielen von denjenigen gezeigt hat, mit denen wir gesprochen haben, beispielsweise eben auch bei Valentina. Valentina haben wir in Peremoga getroffen. Das ist auch ein kleines Dorf, hat ein paar mehr Einwohner, 1100, als das Dorf, in dem Irina und Mikola leben. Und dies Peremoga war eben auch knapp einen Monat besetzt von der russischen Armee. Das ist also direkt vor Kiew, östlich von Kiew. Und Valentina haben wir tatsächlich eher zufällig getroffen. Wir sind also nach Peremoga gefahren, weil wir wussten, da hat es also viele Tote gegeben während der russischen Besatzung und wir haben dann Leute gefragt, ob sie jemanden kennen, der einen Angehörigen verloren hat und dann wurden wir also zu Valentina gebracht und Valentina, auch die Familie, lebt auf so einem kleinen Bauernhof und hat im Grunde genommen hat Valentina für ihren Sohn Jaroslav, der mit 37 Jahren gestorben ist, einen Schrein aufgebaut. Sie hat also das kleine Kinderzimmer, in dem er früher gelebt hat, da steht jetzt ein großer Tisch, da sind seine Bücher drauf, mehrere Bilder als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Seine Gitarre, auf der er gerne gespielt hat, die hat sie da hingebaut. Und auch in der Wohnküche, auch da steht auf dem Tisch noch ein Bild von ihm. Und sie ist eine sehr, sehr einfache Frau, Bauernfrau, eine typisch ukrainische, mit Kopftuch, mit so einem weiten Rock und solchen Dingen. Und auch sie war noch unfassbar angefasst von dem, was ihrem Sohn da widerfahren ist.
Jaroslav Djubenko starb am 28. Februar bei der Arbeit in der Novi Poshti, der Neuen Post. Er wurde von den Raschisten erschossen, als Patriot. Er liebte die Ukraine sehr, Er wollte eine freie Ukraine. Er war ein sehr, sehr großer Patriot.
Ich habe sie dann gefragt, natürlich eigentlich eine blöde Frage, aber man muss halt stellen, wie groß, wie bedeutend dieser Verlust für sie ist.
Ich lebe nicht. Ich, wie soll ich es auf Ukrainisch sagen? Ich existiere einfach. Ich lebe nicht ohne ihn. Ich existiere. Mein Sohn war alles für mich, alles. Er hat immer gesagt, Mama, du hast so einen leckeren Borscht gekocht. Und jetzt koche ich ihn und denke an ihn. Ich würde ihn so gerne bekochen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Das Beste, was ich hatte, war mein Sohn. Ich liebe auch meinen zweiten Sohn. Ich sage nicht, dass ich ihn nicht liebe, aber Jaroslav war für mich, er lebte mit mir, teilte alles mit mir. Ich liebe ihn sehr und jetzt weiß ich nicht, wie ich ohne ihn leben soll. Ich weiß einfach nicht, wie ich weiterleben soll.
Wir haben jetzt, glaube ich, 2 sehr beeindruckende und traurige Beispiele gehört von Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben und eben auch mitbekommen, wie tief diese Trauer und vor allem eben auch diese Fassungslosigkeit, bei Irina auch ein Stück weit die Wut sitzen auf das, was ihnen da passiert ist. Und Ich habe mit Evangelia Ciafuli darüber gesprochen. Sie ist Traumapädagogin und Trauerexpertin. Und ich wollte eigentlich auch von ihr wissen, ist es möglicherweise so, dass Krieg oder diese besondere Situation, in der die Menschen jetzt ja auch noch sind, also klar, jeder trauert, wenn er einen Angehörigen verliert oder einen Freund oder eine Freundin verliert, aber ist immer mal der Krieg mit diesen ganzen Stressfaktoren, ist der möglicherweise auch noch hinderlich, einen normalen Trauerprozess zu durchleben? Und die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war einfach die, was macht eigentlich so eine Traumapädagogin und was ist eigentlich eine Trauerexpertin?
Eine Traumapädagogin beschäftigt sich mit Menschen, die Traumata hinter sich haben. Oft auch sehr junge Leute, die Kriegserfahrungen gemacht haben, die Heimatlosigkeit erfahren haben, aber auch Erfahrungen im Leben gemacht haben, die nicht gut waren. Ja? Ich habe mit Menschen zu tun, die eigene Menschen oder Tiere verloren haben, in Trauergefühle kommen und oft aber auch in Schuldgefühle und innere Leere. Und deswegen kommen die Menschen dann in meine Praxis und versuchen, dieses Chaos zu ordnen, so dass man weiß, warum man trauert, denn Trauer ist nicht gleich Trauer, und dass man die Beziehungen auch ordnet um den Menschen, den man trauert. Denn die Beziehungen sind oft auch mit negative Gefühle belastet. Und wenn man diese negative Gefühle oder unschöne Gefühle, Schuldgefühle, ne, warum konnte ich dann meinen Menschen nicht retten? Warum lebe ich und der andere lebt? Ja, das sind Gefühle, die stocken unsere eigene Lebendigkeit und unser eigenes Leben, unser eigenes Glück.
Wir haben ja gerade die Beispiele gehört, drei verschiedene Beispiele von Menschen, die ihre Angehörigen durch Kriegshandlungen verloren haben in der Ukraine. Ich habe es vorhin schon gesagt, obwohl der Tod dieser Angehörigen teilweise schon fast ein halbes Jahr zurücklag, hatte man den Eindruck, dass diese Menschen noch sehr, sehr betroffen sind von dem, was ihren Liebsten da passiert ist. Und was machen die da gerade durch, diese Menschen?
Trauer ist nicht gleich Trauer. Das heißt, es gibt ein aktuelles Geschehen, was im Moment jetzt in der Ukraine passiert, Krieg. Es gibt Tote, es gibt Menschen, die man verliert, aber nicht nur das, sondern man verliert ein ungelebtes Leben, man verliert die Träume, die Zukunftsvisionen, vielleicht sogar seine Gesundheit, seine Heimat. Man verliert vielleicht sogar das Gefühl, von dem Gegenüber akzeptiert zu sein, so wie man ist. Das alles macht traurig. Das heißt also, Trauer empfinden wir nicht nur als Gefühl, weil wir jemanden verloren haben, einen Menschen verloren haben, sondern alles andere macht uns traurig. Und zu dem aktuellen Geschehen, also das, was aktuell ein Mensch da verloren hat, in eine unglückliche Situation, also die Umstände sind ja abartig. Das heißt, es gibt keine Zeit, um etwas zu verarbeiten, aufarbeiten. Es geht von einem Moment zum nächsten und es gibt immer mehr dazu Sachen, die man verliert. Ja, also jede Sekunde verliert man auch alltäglich etwas, aber in der Situation verliert man seinen Menschen, seine Heimat, sein Haus, sein Hab und Gut, ne? Also alles, seine Zukunft, die Kinder. Die können nicht mehr, ne? die sehen Bilder, die sehen Eltern, die trauern. Das ist das eine. Das Aktuelle also hat kein Ende, sondern es passiert immer wieder. Und zu dieser aktuellen Trauer haben wir auch eine Biografie, die uns entscheidend mitbewegt. Und in dieser Biografie heißt, es kommen noch diffuse Gefühle, die man nicht einordnen kann. Und die hat mit alten Erfahrungen zu tun.
Was heißt das?
Ja, das heißt, dass wir in unserer Biografie die sogenannte unmittelbare Trauer erfahren. Und das bedeutet, ab dem Moment, wo wir empfangen werden, bis den heutigen Tag, machen wir Erfahrungen, die mit Trauer verbunden sind. Diese aber haben nie die Möglichkeit gehabt, so gesehen zu werden, wie die es verdient haben. Und die werden irgendwo, die schlummern in uns und die kommen dann mit in eine aktuelle Situation. Und das macht das Ganze diffus. Ja, also ein Gefühl, was man nicht erklären kann.
Ist es denn vielleicht auch ein gravierender Unterschied, wenn, also ich habe beispielsweise meine Schwester im vergangenen Jahr verloren. Die hatte Krebs, da haben wir uns darauf vorbereiten können. Das war natürlich auch eine sehr, sehr bittere Erfahrung.
Ja.
Natürlich trauert man auch noch heute, aber es macht möglicherweise auch einen Unterschied, ob man sich auf das Sterben eines geliebten Menschen vorbereiten kann oder ob er eben jäh aus dem Leben gerissen wird, wie das den Menschen in der Ukraine gerade passiert ist. Ist das so?
Ja, das ist so. Wenn man gute Begleiter hat, kann man vorbereitet werden, um Abschied zu nehmen. Und Abschied nehmen tut immer weh. Ja. In einem Moment aber, wo man diese Zeit überhaupt nicht hat, kann es sein, dass man in so einem Schockstarre verbleibt. Und dann versucht man, an etwas festzuhalten, an Bekannten, ja, an Heimat. Aber auch diese gibt es nicht mehr. Ja. Und das nimmt den Boden unter den Füßen doppelt weg.
Wie können diese Menschen denn damit umgehen? Ich meine, wie Sie ja sagen, also auf der einen Seite verliert man einen geliebten Menschen, ein furchtbarer Einschnitt, auf der anderen Seite dieser Krieg, der die Leute fassungslos macht und möglicherweise auch die ganzen Trauerprozesse stört oder verhindert, dass man eben auf eine Art und Weise trauert, wie das vielleicht gewöhnlich der Fall wäre. Was können diese Menschen machen, um aus dieser Spirale rauszukommen?
Das ist schwierig zu sagen, denn es gibt kein Rezept dafür. Ja, als sie ihre Schwester verloren haben durch den Tod, waren sie vorbereitet. Ne? Sie konnten sie beerdigen, sie konnten Abschied nehmen, sie konnten mit der Gefühle austauschen, Sätze austauschen, Gedanken austauschen. Das haben diese Menschen nicht. Die haben noch nicht mal die Möglichkeit, ihre verstorbenen Menschen zu beerdigen. Das ist traurig, das ist grausam. Ja. Und es gibt kein Rezept, was die machen können. Ich kann sagen, was die Trauer braucht. Die Trauer braucht Menschen. Die braucht Menschen, die Gefühle von betroffenen Menschen aushalten können. Das heißt, dass diese Betroffenen die Möglichkeit haben müssen, ihre Gefühle auszudrücken. Trauer braucht Ausdruck. Trauer ist eine anspruchsvolle Dame. Sie muss gesehen, gehört, verstanden, akzeptiert werden und nicht weggetröstet werden. Ach, das geht wieder. Das wird schon wieder gehen. Ja, es wird gehen, natürlich, aber anders.
Was macht das denn mit Menschen, wenn sie das nicht können? Also wenn eben diese Ausdruck des Trauerns, wenn das eben nicht möglich ist, was macht das mit Menschen?
Das futtert die Depression. Trauer braucht keinen stillen Kämmerlein. Trauer braucht Menschen und Ausdrucksmöglichkeiten. Ansonsten sind wir in eine Gefahr, in eine Depression reinzurutschen und dann krank zu werden. Aber Trauer an sich ist keine Krankheit, sondern es ist erstmal ein Gefühl, was Ausdruck braucht und ausgedrückt werden möchte. Und im Zweiten ist sie auch eine Fähigkeit, die uns gegeben wurde, um Verluste zu begegnen, Verluste zu betrauern, mit Verluste umzugehen. Und diese Fähigkeit, die ist wie eine Sprache, die muss erstmal gelernt werden. Ja, und so wie wir eine Sprache in unterschiedliche Sprachen lernen, also ne, Sprachen sind ja unterschiedlich, und so wie wir die lernen und wir Vorbilder dafür haben, wie wir sprechen, genauso ist auch der Umgang mit Trauer.
Glauben Sie, dass die Menschen danach, dass, also wenn dieser Krieg vorbei ist und zur Ruhe kommen, dass dann die Möglichkeit besteht, sozusagen so einen Trauerprozess nochmal von vorne anzufangen? Oder macht dieser Krieg, diese Kriegserfahrung das von vornherein kaputt?
Ich glaube, dass dass man die Möglichkeit hat, jeden Tag in einen Trauerprozess zu kommen und in einen gesunden Trauerprozess zu kommen, jeden Tag. Und das hängt davon ab, mit welchen Menschen wir begegnen. Ja, also die Betroffenen brauchen einen Begleiter, die die Mut haben, das Thema anzusprechen, die auch aushalten können, denn Trauermacht hat unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten, Wut und Groll und Aggression und Schadensfroh, aber auch Lachen, ja. Und wenn sie die Möglichkeit hat, diese Ausdrucksmöglichkeit zu erleben, ne, wenn diese Betroffenen diese Möglichkeit bekommen und die Begleiter das aushalten können und diese Möglichkeiten geben, dann hat die Trauer jeden Tag Chancen und Möglichkeiten, in den Prozess zu kommen. Diese Personen, die sind jetzt auch in eine Schockstarre vielleicht geblieben, ne? Traumatisierte Bilder erfahren. Das kann man nicht immer alleine schaffen. Das braucht schon Begleitung.
Gibt es denn irgendwas, was diese Menschen in dieser konkreten Kriegssituation, die trauern, ein Stück weit unmöglich macht oder zumindest mal erschwert, was diese Menschen in so einer Situation konkret machen können?
Ja, es gibt immer welche Möglichkeiten. Mein Wunsch wäre, dass sie eine gute Selbstfürsorge entdecken, indem die eingesperrte Gefühle befreien und gewinnen können. Innere Ressourcen und auch äußere Ressourcen dadurch entdecken, in eine vielfältige Ausdruck zu kommen. Und wichtig ist, sehr wichtig ist, dass die in den erlittenen Verlusten sich selbst nicht zu verlieren, sondern mit Lebendigkeit versuchen, weiter zu leben. Denn die sind jetzt die Vorbilder für die nächste Generation. Das, was die Kinder sehen, wie die mit Trauer umzugehen, zu versuchen, das werden die Kinder auch kopieren. Und deswegen ist das wichtig. Und weil die Trauer auch kollektiv ist, das heißt also, mehrere Menschen, die das gleiche erleben, zusammenkommen, ist es ganz wichtig, diese Verbundenheit einerseits zu spüren, aber auch andererseits hat das eine Tücke, das Ganze. Und zwar in diese in Regression, in Klagen zu kommen und dadurch in dieser Trauer zu bleiben. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man auch andere Ressourcen erkennt und andere Ressourcen nutzt und Begleiter findet, die diese Menschen aus diesem Trauma, aus diesem Schock rauszuholen.
Also wir haben gerade gehört, dass Menschen, die trauern, Menschen, die so einen Verlust erlitten haben, Menschen brauchen, mit denen sie sich über diesen Verlust austauschen können. Das war tatsächlich auch so ein Gefühl, was wir hatten auf unseren Reisen, eben nicht nur auf der, wo es jetzt ganz speziell so war, sondern auch in den vorherigen Reisen, dass wir als Journalisten oft auch deswegen willkommen sind, weil wir einfach zuhören, weil wir einfach uns die Zeit nehmen, einfach mal einen Tag mit den Leuten hinzusetzen, so dass sie sich nochmal erinnern können an die Liebsten, die sie verloren haben oder auch einfach an den Verlust von irgendwelchen, von Eigentum oder ähnlichen Dingen. Also den Eindruck hatten wir auch, dass das vielen, vielen sehr wichtig war, einfach mal Menschen zu haben, die zuhören. Und auf der anderen Seite hat Frau Ciafulli uns nochmal deutlich gemacht, dass die Menschen auch einen gewissen Raum brauchen, wo sie wo sie ihrer Trauer irgendwo Platz geben können. Das ist im Krieg natürlich schwierig. Im Krieg bist du mit anderen Sachen beschäftigt. Im Krieg hast du jeden Tag immer noch den Luftalarm. Du musst irgendwie gucken, dass du über die Runden kommst. Und da wirklich sich die Zeit zu nehmen und die Ruhe und Muße zu haben, zu trauern, ist natürlich unglaublich schwierig. Das war die 11. Folge unseres Podcasts »So fühlt sich Krieg an«. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns doch bitte an ukraine@funkemedien.de. Und nochmal, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr gerade zuhört. Danke nochmal, dass ihr heute dabei wart und auf bald.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.